treu nachgefolgt ist. Hier wird besonders die Treue angesprochen, auch im letzten Vers unseres Textes. Kaleb ist eine große Ermutigung zu treuem Glauben, zu dranbleibendem Nicht-Aufgeben, zum Festhalten an den Verheißungen. Viele Vorbilder dafür gibt es im Alten Testament, Neuen Testament, auch in der ganzen Geschichte des Christentums, wohl bis auf den heutigen Tag. Eines dieser Vorbilder war Ludwig Nommensen. Hat jemand den Namen schon gekannt? Ist eigentlich völlig erstaunlich. Ich begreife es nicht, dass er so unbekannt ist. Ludwig Nommensen wurde auf einer kleinen Halliginsel, Nordstrand, so hieß die, von sehr armen Leuten geboren. Mit 12 Jahren, bei einem Unfall, fuhr ein Pferdefuhrwerk über sein Bein und hat es völlig zerquetscht. Die Eltern hatten überhaupt kein Geld, einen Arzt zu rufen. Es wurde eitrig, das Bein. Ein Jahr lang schwebte er zwischen Leben und Tod. Und dann kam zufällig ein Arzt auf die Insel und hat das Bein gesehen. Er wollte es sofort amputieren, aber die Eltern waren dagegen. Und so siechte er weiter dahin, dahin und dahin. Und er las in dem einzigen Buch, das es in dem ganzen Haus gab, nämlich die Bibel. Und in dem Johannesevangelium im 23. Vers des 16. Kapitels las er vom Bitten und Beten und von Erfüllen der Gebete. Und dann fragte er seine Mutter, ist das wahr, was da drin steht? Dann sagte zu ihm, ja, alles ist wahr, was in der Bibel steht. Er betet um Gesundheit und verspricht zugleich, Gott, wenn du mich gesund machst, werde ich Missionar. Auf wunderbare Weise, innerhalb von 3 Wochen wird er gesund. Mit 14 stirbt sein Vater. Er muss nun sich verdingern als Hilfsknecht bei einem Bauern, 7 Jahre lang, um seine Familie mit zu ernähren, weil der Vater tot ist. Dann wird er noch Hilfslehrer, was aber eigentlich nichts anderes bedeutet, als dass er die Kleinstelle der tatsächlichen Lehrer sauber machen muss, dass er die Schule reinigen muss und so und weiter. Und das macht er auch noch einige Jahre in großer Treue. Dann wird es ihm zu viel und er schreibt nach Wuppertal auf das Missionsseminar, aber er bekommt überhaupt keine Antwort. Das wird ihm zu. Er setzt sich in den Zug, fährt nach Wuppertal. Er ist jetzt da. Die sagen ihm, das geht überhaupt nicht so. Es ist ja keine Aufnahme, Termin und nichts. Und bitteschön, da kann ja jeder kommen, so ungefähr. Er sagt, ich bleib jetzt da. Gott hat mich berufen. Und er ist ein Zachertyp. Nach einem Jahr lässt man ihn 4 Jahre studieren. An einem heiligen Abend wird er ausgesandt. Er geht nach Sumatra. Ein halbes Jahr Überfahrt, 3 Jahre dort noch lernen, Sprache und weiß ich was alles. Und dann endlich mit 30 will er in den missionarischen Dienst direkt raus. Aber die Missionsleitung warnt ihn und die britische Kolonialregierung verbietet ihm, dahin zu gehen, wo er hingehen will. Er möchte nämlich einen Weg gehen zu den Eingeborenen dort, einen Weg, auf dem vor etlichen Jahren 2 englische Missionare von Kannibalen getötet und verspeist worden sind. Er lässt sich aber nicht aufhalten, wird vorstellig bei den Königshäuptling in Silingdung. Und wie der vor ihm steht, sagt der Häuptling zu ihm, wer bist du denn? Nur ein Reiskorn, das jemand hingeworfen hat. Und wenn die Hühner kommen, werden es fressen. Schweigen. Und dann sagt Nommensen zu ihm, nein, sie werden es nicht fressen. Wenn der, der das Reiskorn hingeworfen hat, also ihn, die Hühner verjagt, er darf tatsächlich bleiben. Und er kommt auch tief ins Land hinein, wo nie ein Weißer und geschweige denn ein Missionar jemals gewesen ist. Er baut Krankenhäuser, Aussätzigenasyle, Hebammenschulen, Industriebetriebe, in einer großen Liebe zu Jesus und zu den Menschen wirbt er für den Glauben an den lebendigen Gott. Er muss auch viele Rückschläge und Anfechtungen, Anfeindungen hinnehmen. Oft ist er in Todesgefahr. Einmal mischte man ein hochwirksames Gift in den Reis und es war, als ob nichts geschehen wäre. Die fielen fast in Ohnmacht, als der weitermachte, als ob nichts wäre. Gott hat seine Hand über ihn gehalten. Er hat Lehrer ausgebildet, er hat Pastoren ausgebildet, er hat Älteste angeleitet für die Gemeinden und er hat auch Anerkennung im Laufe der Zeit bekommen. Sogar die Universität Bonn hat ihm den Ehrendoktor verliehen. Gott hat ihm Jahr um Jahr hindurch geholfen und seine nie nachlassende Treue, seinen nicht wankenden Glauben gesegnet, reich gesegnet. Als er mit 84 Jahren stirbt, bleiben 180.000 Christen in 500 Gemeinden, die durch seinen Dienst entstanden sind, zurück. Eine Erweckung eigentlich. Unglaublich ist, dass Gott durch diesen Mann hingegeben an den lebendigen Gott gewirkt hat. Viertens, die Kraft, die nicht abnimmt. Er sagt ja, der Kaleb, ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, an dem Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist sie jetzt noch. Na, wenn ich mich neben diese Aussage hinhalte, da wird mir leicht schwindelig. Seit vielen Jahren nimmt meine Kraft ab. Und manchmal bin ich ziemlich ausgelaugt und schwächel vor mich hin. Und der sagt mit 85, meine Kraft, da, wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, nach 45 Jahren. Aber hallo, gibt's das denn überhaupt? Kann das denn sein? Oder will er sich und den Kaleb nur irgendwie überreden? Will er sich Mut zusprechen mit dieser Aussage? Oder sieht er es vielleicht von einer ganz anderen Seite? Natürlich, Gott kann alles schaffen, der alles geschaffen hat. Er kann eingreifen, der kann Wunder tun. Er kann übermenschliche Kräfte einem Menschen schenken, er kann das. Aber wir lesen nichts davon, dass das in dieser Form geschehen wäre. Oder zieht Kaleb vielleicht Gottes Wirken und Gottes Kraft, sieht er seine Kraft in Bezug zur Kraft Gottes? Er hat ja mit dem lebendigen Gott und seiner Macht und seinen Möglichkeiten gerechnet. Meint Kaleb damit etwas Ähnliches, wie der Auferstandene zu dem Paulus gesagt hat, meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Meint er das vielleicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht trifft aber 2. Korinther 4, 16 die Sache viel besser. Dort steht, darum werden wir nicht müde. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn der äußere Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Wir können uns Erneuerung, Frische und Kraft nicht einreden, nicht aus den Fingern saugen, nicht herbeizitieren, herbeiwünschen. Das konnte auch der Kaleb nicht. Sicherlich liegt bei dem lebendigen Gott das Geheimnis der Kraft, die nicht aufgibt, die dranbleibt, die treu weitermacht, die einem vorantreibt, die uns Wagnisse eingehen lässt, Gefahren überstehen lässt, uns durchhalten lässt, uns Widerstände überwinden und Siege erfahren lässt und ans Ziel kommen lässt. Fünftens und letztens, der Segen, der sich nicht verflüchtigt. Sie haben es bald überstanden. Rund 700 Jahre vorher baute Abraham, der nach Hebron kam, einen Altar in Mamre, das war wohl der Vorort von Hebron. Dort war Gott auch dem Abraham selbst erschienen. Abraham lebte längere Zeit dort in Hebron. Er kaufte ein Grundstück mit einer Höhle, in die wurde, hat er die Sarah beerdigt und er selbst, Isaak und Rebekka, Jakob und Lea, wurden auch in dieser Familiengruft beerdigt. Diese Beziehung zu den Patriarchen dort in Hebron hat dieser Stadt einen ganz besonderen Rang verliehen in der nationalen Tradition Israels. Kaleb kommt nach Hebron und erhält dort in dieser außerordentlichen Stadt das Familienerbe. Dort hat Abraham gelebt, dem Gott gesagt hat, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und sollst ein Segen sein. Kaleb kommt irgendwie auch dort in Hebron und durch viele andere Dinge in eine solche Segensgeschichte hinein. Und Kaleb bekommt auch den Segen seines Mentors, nämlich Josua, und Josua segnete ihn und gab Kaleb Hebron zum Erbteil. Es gibt solche Segenslinien, die gibt es sicher auch unter euch. Das hat es immer im Laufe der Geschichte gegeben. Es gibt Segen, der durch Menschen des Glaubens und durch Menschen der Hingabe weiterfließt und andere mitsegnet. Auch Generationen nachher manches Mal noch Segen bedeutet. In Josua 15 wird von der Einnahme Hebrons und von der Verheiratung Achsas, der Tochter des Kaleb, berichtet. Im Gespräch sagt Achsa zu ihrem Vater, gib mir eine Segensgabe, denn du hast mich nach dem dürren Südland gegeben. Gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen und die unteren Quellen. Quellen bedeutet Leben. Eine große Segensgabe weitergegeben. Mit so vollem Herzen, mit leuchtenden Augen, möchte ich einmal heimgehen als ein Gesegneter, als ein reich Beschenkter, der von dem Empfangenen weitergegeben hat, der Segen weiter schenken und weitergeben konnte, der anderen zum Segen geworden ist. Das will ich noch viel mehr werden, nämlich einer, der mit Mut in unwandelbarer Treue an Gottes Verheißungen, an Gottes Wort festhält und als ein von Gott festgehaltener andere mächtig ermutigt, sich an den lebendigen Gott, sein Wort und seine Verheißungen zu klammern. In diesem Sinn wollen wir hoffentlich und sollen wir alle Segensträger sein in dieser von Gott so unendlich geliebten und doch oft von ihm so weit abgedrifteten Welt. Amen.